Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Anna.
Und ich bin Gil.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land. Und diese Woche sind wir nicht nur zu zweit, sondern zu dritt. Wir haben eine ganz tolle Dame bei uns im Podcast. Dame muss man betonen, weil sie ist wirklich eine sehr feine Dame. Nämlich Therapeutin, Coachin, Supervisorin in ihrer eigenen Praxis. Eine sehr, sehr, sehr gut ausgebildete Frau, Gabriele Mativi. Hi Gabi.
Hallo. Hi, vielen Dank. Mein Gott, ich werde schon ganz rot. Also wenn noch eine Kamera dabei wäre, dann würde man jetzt sehen, dass ich rot würde. So eine schöne Begrüßung. Vielen Dank für euch beide und zu euch beiden. Und ja, wunderbar, dass wir die Folge heute zu dritt machen können. Ich bin ganz gespannt und freue mich sehr. Und ja, zwei junge Hausärztinnen und eine ältere, aber wir sagen es mal positiv erfahrene Therapeutin.
Genau. Man muss das hier alles positiv verpacken.
Genau.
Jung ist auch frisch. Wir halten das jetzt mal raus, dass es auch eventuell unerfahren ist. Nein, die sind jung und erfahren.
Jung und erfahren.
Genau.
Gabi, magst du dich auch noch mal kurz einfach vorstellen, dass unsere Hörer so ein bisschen einen Eindruck bekommen, wer du bist und was du so machst?
Ja, wunderbar. Du hast ja schon ein paar gute Sätze gesagt. Ich bin schon seit über 30 Jahren im therapeutischen Setting tätig, bin aber auch nicht nur im Bereich der Psychotherapie. Ich mache viel Coaching für im Businessbereich, für Führungskräfte, für Mitarbeiter. Da auch Consulting, also beratende Funktion in Firmen, aber auch Supervision, das durchaus auch mit Kollegen wieder aus dem klinischen Bereich. Also ich bin so ein bisschen im Laufe meines Berufs noch in ein paar andere Themen reingerutscht, außer der Psychotherapie, aber die hilft mir auch dort extrem. Und so bleibt es immer spannend und man geht immer ein paar Schritte nach vorne und bleibt ein bisschen jung.
Das klingt auch super spannend. Ja, und gleich geht es dann in unseren Teil der heutigen Folge. Das Thema ist nämlich tatsächlich psychotherapeutische Beratungsanlässe in der Hausarztpraxis. Ein sehr wichtiges Thema, das immer, immer wichtiger wird.
Und was auch viel vorkommt.
Ja, was sehr, sehr viel vorkommt. Und wir freuen uns schon sehr, gleich darüber mit dir zu sprechen.
Und vorher kommt aber noch das Feedback, was wir bekommen haben.
Genau, es geht in den Feedback-Teil. Hier haben wir eine ganz liebe E-Mail bekommen. Gil, möchtest du dazu was erzählen?
Genau, wir haben von einem Zuhörer eine Mail bekommen mit ein paar Punkten, die ihm aufgefallen waren. Und der erste Punkt war, dass er eine Anmerkung gemacht haben, dass wir während der AU-Folge gesagt hätten, dass die Betriebe auch das Geld zurückbekämen schon in den ersten Wochen. Und da hat er zu Recht gesagt, dass das hauptsächlich in Kleinbetrieben ist. Also bei Betrieben unter 30 Angestellten, die können das sich zurückfordern, während größere Betriebe über 30 Angestellte, die können das erst ab 7 Wochen zurückfordern von den Krankenkassen.
Genau. Da erstattet die Krankenkasse erst ab der 7. AU-Woche das Arbeitsentgelt. Danke für den Hinweis.
Genau,
das,
vielen Dank.
Ist natürlich vollkommen richtig.
Und er hatte noch eine gute Idee, also fanden wir beide sehr interessant. Das ging einmal um Rezepte, dass er gesagt hat, wäre es nicht praktischer, einen einzelnen Vordruck zu machen und die Apotheke guckt dann, ob es rosa, grün oder blau wäre, also privat, kassübernommen oder etwas, was man Selbstzahlerleistung hat. Das fanden wir beide eigentlich eine ziemlich gute Idee. Würde das alles ziemlich einfacher machen und natürlich uns die Diskussion mit dem Patienten wegnehmen und ein bisschen den Platz Richtung Apotheke schieben.
Genau, wir verschieben das dann an den Apotheken-Counter.
Genau.
Die würden sich tatsächlich dann wahrscheinlich bedanken, aber irgendwie ist es schon eine gute Idee, weil es ist, macht es natürlich deutlich einfacher. Man hat ein Formular für alles und je nachdem, welche Vorgaben es gibt, wird dann in der Apotheke der passende Weg eingeleitet sozusagen.
Genau.
Das würde sehr, sehr viel Zeit sparen.
Es wäre auch einfach in dem Fall, wenn die Medikamente dann wieder nicht vorhanden sind, dass es dann nicht wieder zurückgeschickt werden muss, dass dann dass die Apotheke da einfach mehr Freiraum hätte. Fände ich eine sehr gute Idee. Und dann gab es noch eine andere Frage. Und zwar hatte er erzählt, dass in anderen europäischen Ländern so ein geringer Eigenanteil bezahlt werden müsste, zwischen 10 und 50 Euro. Und ob das nicht auch was für Deutschland wäre, um damit dann die Praxen etwas weniger voll zu bekommen. Und sowas gab es in Deutschland schon mal, das ist das Stichwort Praxisgebühr, wo man 10 € bezahlen musste, bevor man dann den Arzt sehen konnte. Das Geld ging dann direkt an die Krankenkasse, also es war nicht an den Arzt selbst. Und das war von 2004 bis 2012. Und das war hauptsächlich ein sehr organisatorischer Aufwand. Die Ärzte, also die ich kenne, waren da nicht so glücklich mit, weil die dann sehr viel Geld immer in der Kasse hatten, was natürlich auch Einbruch oder Diebe angelächelt hat. Und es letztendlich hat das nicht viel gebracht. Und deshalb wurde es dann jetzt auch endlich auch abgeschafft.
Ja, es sollte letztendlich die Patienten motivieren, bei Bagatellen nicht direkt zum Arzt zu gehen und auch nicht direkt zum Facharzt zu gehen, sondern lieber erstmal zum Hausarzt. Formell hat es, glaube ich, nicht viel gebracht, außer dass es ein Aufwand war für alle Beteiligten. Genau.
Aber es kommt immer mal wieder, glaube ich, in der Politik dieses Thema hoch, dass sie denken, vielleicht kommt es doch nochmal.
Ja, ich finde die Idee auch eigentlich ganz sinnvoll, dass man tatsächlich eine gewisse Gebühr bezahlt, je nachdem, wie häufig man einen Arzt konsultiert und ob das denn auch wirklich notwendig ist, weil ich glaube, das ist schon eine Maßnahme, um Menschen irgendwo auch zu erziehen oder beziehungsweise disziplinieren in der Inanspruchnahme unseres Gesundheitswesens.
Ja, aber ich muss dann denken, es gibt halt natürlich auch Familien oder Patienten, die einfach nicht so viel Geld haben und da sind 10 € schon richtig viel Geld. Und wenn die dann noch, dann vielleicht nicht mit der Bagatelle, sondern mit anderen Erkrankungen zum Arzt gehen wollen und dann 10 € auf den Tisch legen müssen, das ist natürlich schon ziemlich viel Geld. Also das finde ich dann wieder problematisch.
Man müsste das dann auch wirklich, quasi der Arzt muss dann am Ende oder jemand in der Praxis entscheiden, ist das jetzt was, womit man auch wirklich zum Arzt muss oder nicht.
Ja, aber dann kriegst du richtige Diskussion. Was ich dann sinnvoller fände, wäre, dass, da kriegst du richtig Diskussion vorne an der Anmeldung. Was ich dann sinnvoller wäre, ist, dass einfach jeder am Ende des Monats eine Rechnung bekommt, die er nicht bezahlen muss, aber dass sie einfach einen Hinweis bekommen, das hat dieser Monat oder diesen Monat habe ich das und das dem Gesundheitssystem gekostet. Dass sie einfach eine Auflistung bekommen, dass die eine Awareness bekommen, wie teuer sie waren in dem Monat oder in dem Quartal. Weil zurzeit ist es ja so, die gehen zum Arzt und wissen gar nicht, was sie kosten. Während wenn die dann mal so eine Auflistung bekämen, das haben sie dieses Quartal dem Gesundheitssystem gekostet, dann kommt da vielleicht auch mehr Nachdenken zustande.
Da sollten wir vielleicht nochmal eine separate Folge zu machen.
Ja, sonst komme ich in total
sehr viele Gedanken.
Aber vielen Dank fürs Feedback.
Genau, danke schön. Wir gehen mal über zum Thema der heutigen Folge. Und da geht es um die psychischen Störungen, die wir in der Hausarztpraxis sehr viel miterleben. Und da kann man ja vielleicht einmal noch mal kurz zusammenfassen, was ist denn überhaupt eine psychische Störung? Und wir haben uns da einmal ein bisschen was rausgesucht. Also letztendlich ist es definiert als eine Veränderung von Wahrnehmung, Denken, Fühlen und Verhalten. Das verursacht Leid und Funktionseinschränkungen in wichtigen Lebensbereichen und es zählt weltweit zu den Erkrankungen mit der größten Krankheitslast. Das findet man beim RKI in der Gesundheitsberichterstattung. Was zählt alles dazu? Zum Beispiel Depressionen, Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Schizophrenie oder aber auch, und da denkt man häufig nicht dran, Störungen durch Alkohol und Drogenkonsum. Psychotherapie wird also immer wichtiger, auch bei jüngeren Menschen. Ich denke, Gil, du erlebst das auch und Gabi, du erlebst es auch,
total.
Dass das Klientel wird immer jünger in der Praxis. Gefühlt haben wir schon mehrfach darüber gesprochen, dass das auch durch die Corona-Pandemie getriggert worden ist. Der Alltag ist irgendwie für viele Menschen schwieriger geworden, belastender geworden. Viele konsumieren pathologisch viel Medien, soziale Medien und Handy.
Und das vor allem bei jungen Menschen auch, ne?
Ja, absolut.
Und das führt häufig ja dazu, dass die Leute wirklich sich hilflos fühlen. Die fühlen sich alleingelassen, die wissen nicht genau, wo sie sich hinwenden sollen und gehen dann erst mal zum Hausarzt, wenn sie es denn überhaupt dann mal schaffen, sich bei jemandem zu
melden. Wenn sie sich trauen,
ne?
Es gibt auch ganz viele Leute, die trauen sich nicht. Das ist halt einfach noch ein sehr stigmatisierendes Thema in der Gesellschaft.
Ich finde, die Hemmschwelle ist aber ein bisschen geringer geworden mittlerweile.
Das stimmt.
Absolut. Aber da wäre ja auch nochmal das Thema, was ihr eben angesprochen habt, das wäre dann auch nicht so günstig, wenn es dann wieder die 10 € gäbe oder so eine Hürde überhaupt dahin zu gehen.
Stimmt.
Weil also viele Mittlerweile ist es ja wirklich ein Krankschreibungsgrund fast Nummer zwei. Wenn man an Depressionen, also an affektive Störungen denkt, dann ist es schon wirklich eine hohe Zahl. Die AOK hat es vor Jahren mal schon untersucht und da war das schon fast Nummer zwei der Krankschreibungsgründe in Deutschland. Und viele trauen sich eigentlich.
Ist auch einer der häufigsten Gründe für Frühberentung,
Ja,
die psychiatrischen
absolut.
Erkrankungen.
Absolut.
Ja, wir haben hier auch noch ein paar Zahlen, die sind zwar von 2023, auch von der Gesundheitsberichterstattung des RKI. Und da sind 40,4% der gesetzlich Versicherten in Deutschland mit einer psychischen Störung diagnostiziert worden. Etwas mehr Frauen als Männer. Also Frauenanteil waren 43,9% und Männer 36,1%. Und wie du gerade schon gesagt hast, Gabi, zweithäufigste Ursache für Krankheitstage im Beruf, längste Krankschreibedauer im Schnitt im 2023 48 Tage.
Das ist richtig viel, ne?
Das ist schon ganz
Das ist schon
ordentlich.
viel.
Ja, dann könnten wir ja vielleicht mal kurz besprechen, was gibt es denn so für Kontaktanlässe? Wann kommen Patienten in die Praxis und man denkt an psychische Erkrankungen? Gil, wie ist das bei dir?
Also ganz häufig sind das Patienten, die wirklich überfordert sind mit einer bestimmten Situation, die dann wirklich denken, boah, ich kann nicht mehr, die Arbeit ist zu viel, also Richtung Burnout. Oder wenn sie wirklich was Traumatisches miterlebt haben, das sind dann so für mich die zwei wichtigsten Kontaktanlässe. Was ist denn bei dir, Anna?
Bei mir auch tatsächlich häufigster Kontaktanlass berufliche Überbelastung mit dem Gefühl, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Auszeit. Familiäre Belastungen, zum Beispiel junge Mütter mit kleinen Kindern und vielleicht auch noch einer Berufstätigkeit, die damit nicht mehr so richtig zurechtkommen. Und dann so die depressiven Entwicklungen, also
Ja,
Menschen,
stimmt.
die
Depression.
sich depressiv fühlen, die nicht mehr gut schlafen können, die sich viel Sorgen machen, Gedanken kreisen, Angststörungen, finde ich, werden immer mehr.
Ist auch oft gekoppelt so an Depressionen. Also reine Angststörungen gibt es eigentlich fast selten. Ist oft so im Zusammenhang auch mit der Depression.
Und bei dir, Gabi, was für Kontaktanlässe kommen bei dir
Ganz
zustande?
also ganz unterschiedliche, wie ihr eben schon gesagt habt, es gibt viele junge, viel, viel mehr junge Patienten in den letzten Jahren. Das war jetzt nochmal dieses und letztes Jahr sehr spürbar, wenn es so auf das Abitur zugeht. Also sehr, sehr viele Abiturienten oder wenn es so ins Studium geht. Und da ist es häufig, also man sagt ja immer so schnell, ne, Stress, aber oft Überforderung und Belastung, also wir sagen ja so dazu, die Resilienzfähigkeit nimmt so ein bisschen ab, also diese Widerstandsfähigkeit für den Alltag und ist oft auch nicht mehr so gelernt, also eben oft mit Überbelastung. Früher war das fast mehr, dass die Leute kamen mit so einer Niedergeschlagenheit, nicht mehr viel Freude im Alltag. Das ist so ein bisschen anders geworden. Da sind die Hauptgründe sind meistens wirklich nicht mehr so die belastenden Lebensumstände, sondern Stressoren, ne? Also Überbelastung, Dinge nicht mehr bewältigen zu können. Also eher so in diese Resilienzgeschichte.
Ja, das erkenne ich aber auch total aus der Hausarztpraxis. Da war auch ganz, also auch ganz viel diese Resilienz, die nicht vorhanden ist, die dann einfach total schnell überfordert sind. Ich glaube, das hat auch manchmal was mit den Arbeitgebern zu tun, die heutzutage natürlich viel wirtschaftlicher unterwegs sind als vor ein paar Jahrzehnten. Da war es wirklich noch mehr der Arbeitgeber, der sich auch um die Arbeitnehmer im besten Falle gekümmert hat. Und jetzt habe ich mir den Eindruck, dass häufig die Arbeitgeber sich nicht mehr so um die Arbeitnehmer kümmern, sondern mehr auf die Zahlen achten. Das ist zumindest den Eindruck, den ich aus dem Sprechzimmer bekomme. Ist das auch, was ihr zurückseht in der Sprechstunde?
Ja, also kann ich so, würde ich jetzt erstmal sagen, dito. Auch gerade was Gabi gesagt hat mit den ganz jungen Menschen, die vielleicht kurz vorm Abitur stehen oder vorm Schulabschluss und nicht danach überhaupt nicht wissen, wo geht denn überhaupt das Leben hin oder so maximal im Stress sind, nur durch ihre Abiturprüfungen, dass die da dann schon dran verzweifeln.
Ja, Aber das kommt, glaube ich, dann auch da wieder, nicht, dass das nur von externen Faktoren bestimmt wird, aber auch da merkt man ja, dass viele schon in der Grundschule irgendwie Nachhilfe bekommen haben oder in der weiterführenden Schule, obwohl die eigentlich normale Noten hatten. Und da kommt natürlich auch nochmal viel Druck von der Gesellschaft, dass man auf jeden Fall Gymnasium machen muss, auf jeden Fall Abitur schaffen muss, wenn man sonst nichts geschafft hat, was ja eigentlich total abstrus ist.
Ist Quatsch, können wir mal so unterschreiben.
Genau.
Also man kriegt seine Zukunft auch ohne Abitur hin.
Genau.
Ja, da fehlt so ein bisschen der Optimismus manchmal, ne? So Dinge auch auf uns zukommen zu lassen, nicht alles so ganz ernst zu nehmen. Ne? Da fehlt häufig auch so ein bisschen Optimismus. Viel Leistungszwang dahinter, ne? Wo es hingehen soll. Mhm. Aber weniger auch optimistisch zu bleiben und nicht in so eine Opferrolle zu gehen, sondern zu sagen, ach, ich mit dem, was ich an Bord habe, komme ich eigentlich ganz gut in der Welt zurecht, komme ich ganz gut klar.
Mhm. Ja. Läuft das denn, wenn man jetzt jemanden hat in der Praxis und du stellst sozusagen fest, das ist jemand, den würde ich auch ganz gerne mal zu einer Therapie schicken? Dann stehen wir ja häufig vor dem großen Problem, wie kriege ich denn diesen Menschen überhaupt in eine Psychotherapie?
Wie kommen wir zu euch?
Genau, wie kommen wir dahin? Also am einfachsten ist natürlich, wenn man das über die Kasse laufen lässt, dass man eine Überweisung ausstellt, in Anführungszeichen einfach, dann müssen die Patienten sich Therapeuten raussuchen, dort anrufen, erstmal in der Regel auf den Anrufbeantworter sprechen oder die haben Glück und da ist jemand am Telefon. Und dann wird geguckt, ist ein Termin frei? Und das ist so ein Grund, der, glaube ich, viele gerade mit einer Depression, die sich überhaupt nicht motivieren können, das hält die Leute davon ab.
Ja, wie häufig höre ich, ja, da kriege ich ja sowieso keinen Termin.
Das ist so. Häufig läuft, weil dann kriegen die eine Liste einfach von der Krankenkasse, ne, welche Therapeuten sind in der Nähe oder welche übernehmen, auch die Kostenübernahme. Und man muss sich ja selber auch dann ein bisschen initiativ zeigen und nochmal durchtelefonieren. Und das ist vielen Menschen dann auch schon fast zu viel. Häufig rufen auch Angehörige an, das muss man auch sagen.
Ja, es ist ja auch ein Teil des Krankheitsbildes, dass du keine Energie hast, dass du oft im Bett liegst und nichts mehr hinbekommst. Und wenn du dann noch die Hürde schaffen musst, dass du dich aktiv durch eine ganze Liste, im besten Fall nur 10 Psychotherapeuten durchklingeln musst, wo dann häufig auch der Anrufbeantworter steht oder drankommt, das ist schon sehr, sehr zurückhaltend für eine Therapie.
Ja. Geregelt ist es ja momentan so, dass man ein Erstgespräch bekommt innerhalb eigentlich der ersten 4 Wochen. Das kann man,
wenn du einen Dringlichkeitsversuch machst als Hausarzt.
Ja, über die 116, 117 kann man auch machen.
Ja.
Und dann wird in diesem Erstgespräch erstmal festgelegt, besteht denn ein Therapiebedarf? Und dann ist es leider oft so, dass die feststellenden Therapeuten keine Plätze frei haben und die Patienten dann wiederum weitergeschickt werden und gesagt wird, versuchen Sie es nochmal in anderen Praxen. Mhm. Also momentane Wartezeit sind aus meiner Erfahrung so um die 3 Monate.
Ja, das ist realistisch. Aber vielleicht auch, es ist manchmal auch so, dass man dann Leute bekommt, wo man denkt, naja, also schaffen wir das noch so mit ambulanter Therapie oder ist es eigentlich schon so weit, dass man sagen könnte, da steht doch eher was Stationäres fast im Vordergrund. Vielleicht ist das auch nochmal so eine, vielleicht auch so eine Sache der Zusammenarbeit zwischen den Therapeuten und den Ärzten, dass man gemeinsam auch guckt, ist jemand vielleicht sogar schon eher für eine stationäre oder tagesklinische Maßnahme auch.
Und was wären dann für dich Indikationen zu sagen, okay, der gehört jetzt nicht ins ambulante Setting, sondern in die Tagesklinik?
Ja, wenn das, sagen wir mal, wenn die Lebensumstände oder die Lebensqualität schon so weit eingeschränkt ist, dass jemand überhaupt nicht mehr Teilhabe am Leben haben kann, also dass die Initiative dafür nicht mehr da ist, ne, und der Zeitraum eben schon sehr lange ausgedehnt ist. Ne? Das kommt ja immer so ein bisschen auf den Zeitraum an, wie lange halten auch Symptome schon an, wie lange sind die schon da? Ne? Und gibt es aktuell auch eine Verschlechterung oder gibt es einen tatsächlichen Notfall, dass etwas in den Lebensumständen sich spontan verändert hat? Ne? Also ich finde, da muss man so vom Einzelfall her gucken, schafft man das auch in einer ambulanten Therapie noch? Oder ist es schon eigentlich jemand, der lieber vielleicht auch stationär aufgenommen werden sollte?
Ja, das ist auch sicherlich was, das wir als Ärzte so im ersten, zweiten Patientenkontakt herausfinden müssen. Ne? Ist das ein Patient, der muss schnell irgendwo untergebracht werden, stationär oder in die Tagesklinik, oder kann der in die ambulante Therapie gehen? Da sprechen wir aber gleich auch noch mal kurz drüber. Wir würden gerade noch mal kurz dich befragen, liebe Gabi, denn wir finden es ganz schön, wenn du mal erzählen würdest, was passiert denn eigentlich so bei so einem Erstgespräch mit einem Psychotherapeuten?
Okay. Ja, meistens kommen die Leute ja über, sagen wir mal, Telefonat zu einem und gucken und fragen nach einer Therapiemöglichkeit. Und dann schaut man, ob es passt, ob es zeitlich passt, ob man zueinander passt. Dafür hat man dann erstmal so ein Gespräch, auch zusammen kennenlernen, Gespräch, und dass man guckt, dass man in der Praxisatmosphäre auch gut ankommt. Letzten Endes sind wir alle auf gut funktionierende Beziehungen angewiesen. Und das muss eben auch mit dem Therapeuten genauso der Fall sein. Also die fachliche Kompetenz ist eine Geschichte, aber die andere ist, man muss einfach auch zusammenpassen. Ne?
Das ist super wichtig.
Ja. Na, dass es so ein Vertrauensverhältnis erstmal gibt, weil das ist ja etwas, ich erzähle ja jemand wildfremden meine ganzen intimsten Schwierigkeiten, und deswegen, das muss schon passen. Und dann gibt es, wenn man sich dazu entschlossen hat, es gibt ja 5 probatorische Sitzungen auch, man kann dann eben gucken, dass der Patient auch ein bisschen seine Probleme, seine Gedanken, aber auch Erwartungen an eine Therapie beschreibt. Ne? Also was ist ein Ziel auch? Ne? Dass es besser geht, dass ich im Alltag wieder klarkomme, dass ich vielleicht wieder arbeitsfähig bin, dass ich optimistischer werde, dass ich bessere Laune bekomme. Es können ja ganz unterschiedliche Dinge sein. Oder dass meine Ehe wieder funktioniert. Oder. Also es gibt ja Ziele, und da muss man auch gucken, sind die realistisch? Kann man die gemeinsam erreichen? Muss man die ein bisschen abspecken? Also dass man auch ein gemeinsames Ziel hat, wo die Reise so hingeht. Und dann geht es natürlich viel um Diagnose, auch zu gucken, was ist es denn tatsächlich? Viele Leute kommen ja durchaus mit ganz vielen Symptomen. Und das sind häufig so körperliche Symptome da. Und dann sind die ja oft auch schon eben bei euch gewesen oder bei vielen Fachärzten, weil die dann unter Magenproblemen leiden, unter Rückenproblemen, diffuse Schmerzen. Ne? Also die haben ja häufig schon so eine Arzt-Odyssee hinter sich.
Ja, das stimmt.
Und am Ende sagt man dann, also jetzt gehen sie aber mal in Therapie. Vielleicht ist es doch psychosomatisch. Und das ist ja auch manchmal ganz gut, wenn dann auch ein Arzt sagt, also wir haben alles gecheckt und es ist wirklich nichts zu finden. Das kann ja auch eine Erleichterung sein. Für Menschen mit Depressionen ist das häufig keine. Die brauchen auch irgendwie einen Pack an, worum geht es. Ja, und wenn die dann da sind, guckt man eben diagnostisch. Was haben wir eigentlich? Ne? Was gibt es für eine Diagnose? Worum geht es überhaupt? Dass man einfach auch weiß, was habe ich überhaupt? Für die meisten ist das ja auch ein erster Kontakt mit einem Therapeuten. Und wenn ich irgendwo hingehe, dann möchte ich auch wissen, was habe ich eigentlich?
Ja, das klingt doch erstmal eigentlich sehr entspannt. Ne? Also viele Leute haben ja sicherlich auch Angst vor diesen Gesprächen. Und muss man ja gar nicht.
Ja. Gar nicht. Nein. Ich glaube, dass das total wichtig ist, das auf Augenhöhe zu machen. Ne? Also wir sind alle Menschen und uns passieren Dinge. Und das ist das normale Leben. Und dann ist es gut, dass man ein neutraleres Gegenüber vielleicht hat, was nicht gerade in dem persönlichen Alltag steckt, sondern nochmal eine andere Sichtweise auf schwierig.
Und wann würdest du sagen, ist es sinnvoll, über eine Psychotherapie nachzudenken?
Ja, wenn die Symptome so störend im Alltag sind, dass der normale Alltag nicht mehr aufgenommen werden kann. Also wenn der normale Alltag nicht mehr gelebt werden kann, wenn es wirklich mehrere Einschränkungen gibt, wo ich am alltäglichen Leben, was ich normalerweise geführt habe, nicht mehr teilnehmen kann. Aus Angst, aus körperlichen Reaktionen, unterschiedliche Dinge. Aber wenn ich irgendwann nicht mehr teilhaben kann an meinem Leben, ne? Also wenn die Einschränkungen zu groß werden. Also sagen wir mal Angststörungen, und jemand kann absolut nicht mehr morgens mit dem Bus zur Arbeit fahren und muss dann ständig andere Möglichkeiten finden, noch seine Arbeit wieder aufzunehmen. Also wenn das Leben zunehmend noch eingeschränkt wird.
Das habe ich jetzt tatsächlich relativ oft gehabt, dass Leute gekommen sind und gesagt haben, die trauen sich nicht mehr Auto zu fahren, die trauen sich nicht mehr Bus zu fahren und kommen eigentlich nirgendwo mehr hin.
Ich habe das auch schon bei Jugendlichen bei uns in der Praxis.
Und da kann ich ja mal ganz kurz einhaken, den kann man dann, wenn die auch noch nicht mal mehr sich trauen, aus dem Haus zu gehen, den kann man dann auch empfehlen. Es gibt über die Krankenkassen jetzt mittlerweile auch die Möglichkeit von Online-Therapien. Nicht bei jeder Krankenkasse, aber das kann man dann auf jeden Fall mal nachschauen, ob man das so als erste Möglichkeit nutzt, dass die Menschen überhaupt Kontakt zu einem Therapeuten bekommen.
Absolut. Ja. Absolut. Also ich glaube, dass das vielleicht auch für eine Überbrückung, bis ein Therapieplatz frei wird, auch keine schlechte Idee ist, weil man auch sehen kann, wie kann ich mir selber auch ein Stück weit helfen. Also funktioniert noch irgendwas, ne?
Und apropos Überbrückung, was hältst du von DIGAS, also so digitale Gesundheitsanwendung?
Was meinst du da genau? Also,
es gibt ja diese DIGAS, es gibt dann so Depressions-DIGAS, es gibt Angst-DIGAS, solche Sachen. Und die werden natürlich auch von der Krankenkasse bezahlt. Hältst du da was von?
Ich glaube, dass das Wissen darum durchaus hilft, ne? Also das Beschäftigen mit einer eigenen Erkrankung und woher kommen die Dinge, wie wirkt sich das aus, wie zeigt sich das, habe ich dieses Verhalten auch? Also so ein bisschen um zu verstehen, worum es eigentlich geht oder was ich habe, kann das schon sinnvoll sein. Aber zu ergründen, warum ergeht mir das gerade so, warum passiert das bei mir, womit hängt das zusammen, wie gehe ich dann wirklich damit um? Sag mal, nicht nur verhaltenstherapeutisch, sondern auch tiefergehend, dass man mal in die Anamnese
also
schaut.
Da braucht
man schon Kontakt zum Therapeuten.
Also man muss das dann eher als Psychoedukation sehen und als begleitende Sache,
so,
nicht
Aufklärung
als
Aufklärung auch, ne?
Ja.
Weil ihr habt ja in den Praxen auch nicht Zeit, euch eine Stunde hinzusetzen und erstmal zu erklären, was ist überhaupt eine affektive Störung. Und genau.
Wir haben ganz viel Zeit, wenn wir uns die nehmen.
Ne, also wie geht man mit Angst und was kann man tun? Ne? Also so mit Ohnmachtsgefühlen, mit dieser veränderten Situation. Also so ein bisschen in Richtung Psychoedukation kann das durchaus gehen. Ne? Das
oder auch bei sinnvoll. Leichteren depressiven Störungen, ne? Oder so Stressbelastungen, dass die Leute einfach schon mal so ein bisschen den Zugang finden dazu.
Genau, wenn das Leben jetzt nicht so enorm eingeschränkt ist dadurch und ich mir mit einer App helfen kann, so die Stressoren runter zu regulieren oder auch weiß, wie gehe ich abends besser ins Bett, was ist so eine Schlafhygiene, wie lange muss ich eigentlich schlafen und wie leite ich das am besten ein, was kann ich für mich tun oder alle autosuggestiven Verfahren, ne? Die kann ich ja auch wunderbar, ne? Also PMR, autogenes Training, das sind natürlich alles Dinge, die kann ich im Vorfeld dank Digitalisierung heute schon mal wirklich gut für mich abrufen. Und das finde ich auch sinnvoll, weil man dann Teil seiner Erkrankung wird und auch ein Stück akzeptiert, wie die Situation gerade so ist. Und das kann auch sinnvoll sein, weil dann gibt man das nicht alles vielleicht an den Arzt oder an den Therapeuten ab. Ne? Dann habe ich auch das Gefühl, okay, ich kenne diese Erkrankung oder ich weiß ein bisschen, was los ist und ich kann schon mal was tun. Und Tun helfen wir uns auch ein bisschen. Ne?
Ja.
Zu sagen, ach, das könnte in die Richtung gehen. Ich probiere das jetzt mal. Schaden kann es ja nicht. Ich probiere es einfach mal aus. Und wenn man dann merkt, da tritt eine Veränderung ein oder es tut mir gut, das stärkt ja auch die Selbstwirksamkeit. Und das ist eines der wichtigsten Themen.
Ja, und die Menschen sehen dann auch, dass sie eben selbst aktiv werden können, damit es ihnen besser geht. Dass das nicht
von außen kommt. Wir haben einfach wieder die Zügel in der Hand.
Genau, genau.
Was mich jetzt nochmal sehr interessiert, ist die Gegenüberstellung Psychotherapie und Coaching. Was sollte man denn wann machen?
Ja, also Psychotherapie ist ja schon, da befinden wir uns ja schon in einem Krankheitsstadium. Ne? Da gibt es schon Diagnosen, da gibt es Möglichkeit, etwas feststellen zu können. Im Bereich Coaching ist es ja, das betrifft häufig die Arbeitswelt oder bestimmte isolierte Themen, also zum Beispiel auch der Umgang mit dem eigenen Mann, mit dem Kind, was vielleicht gerade mal in der Pubertät ist, schwierig ist. Oder ich brauche eine Lösung für einen neuen Job, ich fühle mich noch nicht sicher oder nicht gut genug dafür. Also da gibt es schon eine Abgrenzung zwischen der Psychotherapie und dem Coaching. Häufig sind im Coaching so einzelne Themen, mit denen die Leute in die Praxis kommen oder auch tatsächlich durch Arbeitgeber sponsorisiert und gefördert, die sagen, wir machen da Reviews mit unseren Leuten und da hat man festgestellt, ach, das mit der Teamkultur klappt noch nicht so ganz mit der Kommunikation, da wäre noch ein Thema für ein Coaching. Aber das Coaching an sich ist, hat erstmal mit einer Erkrankung nichts zu tun, sondern ist eben eher eine Beratung. Ne? Und es ist keine, wir sprechen hier nicht von einer Erkrankung.
Ja, das ist auch gut, dass es das gibt. Wird von den Kassen natürlich nicht erstattet, aber kann sehr, sehr sinnvoll sein, auch sowas einfach mal in Anspruch zu nehmen, weil manchmal ist es ja dann doch so, dass man so sehr in einem Problem sich verfängt, dass man dann doch daran erkrankt irgendwann.
Genau, manchmal kann
Genau.
man es, ist es auch eine ganz gute Kombination aus, weil man kann mit dem Coaching vielleicht schon mal etwas abfangen, damit Probleme oder auch Kompetenzen anders genutzt werden können, ne? Also damit es überhaupt nicht zu einer Krankheitsentstehung kommt, ne? Also
Spannend. Auf jeden Fall sehr sinnvoll. Also sollte jeder mal drüber nachdenken, wenn man da so ein isoliertes Problem hat und ja, vielleicht einfach da schnell für sich rauskommen möchte. Und das auf, kann man ja im ganzen weiteren Leben immer gebrauchen.
absolut.
Genau.
Ich glaube, das, was wir wieder etwas mehr lernen müssen, ist Gesprächspartner zu haben. Also habe ich ja jetzt euch, mit euch
Ja.
auch. Wir sind ja auch neu in diesem Podcast zusammen. Das ist ganz toll. Also ich glaube, Corona hat das auch noch mal ein bisschen verstärkt. Wir brauchen einfach wieder diesen sozialen Umgang mit Menschen, mit Gesprächspartnern, damit wir auf andere Lösungen kommen, andere Gedankengänge haben dürfen, was lernen können von anderen. Das ist ein normaler, integrierter Prozess wieder. Also manchmal lernt man das im Coaching eben auch wieder, diesen Austausch von Verhaltensrepertoire. Ne? Wie gehe ich mit mir und der Welt um? Und das ist eigentlich ganz cool im Coaching.
Das hast du
Das
sehr, sehr
stimmt.
gut gesagt.
Danke.
Wir haben jetzt auf unserer Frageliste noch einen Punkt stehen. Und zwar, der ist, glaube ich, auch für viele Patienten sehr relevant. Was macht man denn, wenn man wirklich in einer ganz akuten oder schweren psychischen Krise steckt? Gil, magst du da mal kurz ein paar Worte zu sagen?
Ja, es gibt ja so ein paar Patienten, die sind zu schwer für den Alltag erkrankt, aber zu leicht für die Klinik. Und dann sind wir häufig am Schwimmen, weil wir können natürlich die Erstgespräche führen und unterstützen, aber wir sind dann auch irgendwann mit unserem Latein zu Ende. Was können wir dann am besten tun?
Ja, also es ist sicherlich immer so Krisenintervention, die ihr ja auch machen müsst, ne, wenn die Leute zu euch kommen. Und bei euch ist natürlich gut zu gucken bei einer Akutbehandlung, was für Symptome hat man tatsächlich. Also häufig kommen ja, glaube ich, die Leute mit Schlafproblemen. So, das ist eine der häufigsten Dinge, dass Menschen nicht mehr schlafen können, dass die nachts da ihre Probleme über die Bettdecke wandern und der Schlaf so massiv gestört ist. Am Morgen wacht man auf, man ist nicht mehr leistungsfähig, fühlt sich müde, hat keine Besserung mehr und bekommt Symptome. Und ich glaube, so in der Erstbehandlung ist es gut, wenn man schafft, diese Krise auch miteinander besprechen zu können und auch eine medikamentöse Unterstützung vielleicht anbieten zu können.
Inwiefern medikamentös, weil ich da sehr zurückhaltend bin, weil das die meisten Schlaftabletten ja schon süchtig machend sind.
Das stimmt. Da muss man natürlich auch gut aufklären. Auf der anderen Seite gibt es ja viele Antidepressiva, die man auch zumindest benutzen kann, um etwas besser in den Schlaf zu kommen, ohne dass es
Ja, okay, ja, okay,
Medikamente
ja.
sind, die süchtig machen. Also da gibt es ja gerade was die Depressionsbehandlung angeht, auch Medikamente, die man einsetzen kann, ohne dass die süchtig machen. Über Nebenwirkungen müsst ihr natürlich aufklären, aber das würde ich jetzt auch nicht machen. Also ich würde da nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, aber ich glaube, dass das wichtig ist, dass wenn Leute wirklich, das ist natürlich immer von Einzelfall zu Einzelfall, muss man das schauen, aber das macht er ja auch, dass man doch zeitlich begrenzt, bevor es vielleicht weitergeht an den Psychiater.
Aber es gibt ja auch Krankheitsbilder, wo jetzt nicht nur Schlafproblematik ist, sondern auch wirklich die Depression an sich ohne oder Angststörungen, wo die wirklich so in die Bredouille kommen, dass sie wirklich nicht mehr leistungs- oder tagesleistungsfähig sind, aber wirklich noch zu gut sind für die Klinik. Und dann stehen wir da und dann kriegen wir die Nachricht, ersten Kontakttermin in 3 bis 4 Monaten. Was sollten wir machen?
Puh, ja, das ist immer sehr, das ist natürlich eine furchtbare Nachricht dann erstmal. Also gleichzeitig kann man natürlich immer gucken, ob man einen fachärztlichen Kollegen bekommt, also einen Psychiater. Das ist immer eine ganz gute Idee, obwohl die natürlich auch recht frequentiert sind. Aber
Das
dann könnte man Möglichkeiten schon, also auf Dinge hinweisen, also wie kann ich mir mit einer App helfen, was macht Ihre Krankenkasse, was bietet Ihre Krankenkasse an neben Psychotherapie, also gibt es möglicherweise, wenn jemand an einer affektiven Störung oder an Ängsten leidet, gibt es eine Möglichkeit, über die Krankenkasse Kurse zu besuchen. Die gibt es ja auch, ne? Oder hat die Krankenkasse eine App, mit der ich schon mal etwas erfahren kann über, ne? Oder
Also dann die Digas dann
genau,
ins Boot holen.
Oder Selbsthilfegruppen etc. Also dass man eben guckt, was bietet die Kasse an, was bietet das System in der Umgebung an. Und auch zu schauen, was möglicherweise bei Site, also was bietet die Kirche an, was bieten bestimmte Vereine an. Also man kann auch ein bisschen lokaler gucken, je nachdem, wo die Leute eben herkommen, weil ihr seid ja auch immer in einer bestimmten Stadt tätig und dann kann man auch mal Synergien schaffen zu anderen Organisationen quasi, die sich schon auch ein bisschen helfen, beschäftigen. Also wenn jemand kommt und hat einen Partner verloren, es gibt Trauergruppen zum Beispiel, die Kirche, Diakonie etc. anbieten. Also dass man zumindest so ein paar Sachen hat, zu sagen, wir können jetzt keine Psychotherapie direkt aus dem Hut zaubern, aber um die Zeit zu überbrücken, gäbe es
Unterstützung
unterschiedliche,
suchen.
Genau, Unterstützung suchen. Also nicht alleine bleiben, ne? Weil Isolation verstärkt ja das Problem.
Da kann
ja,
man dann
stimmt,
wieder
ja.
dazu sagen, dafür braucht man halt dann Zeit, ne? Also die Patienten mit so etwas schwerwiegenderen so psychischen Störungen, die kommen ja mehrfach in die Sprechstunde, weil die so hilflos sind und die rufen dann auch noch zwischendurch an und sind verzweifelt. Ich würde gerade noch mal beim Thema Medikamente einhaken. Das finde ich tatsächlich auch ein wichtiges Thema und das sollte man mit den Patienten auch besprechen, dass wenn man den Eindruck hat, die brauchen jetzt auch eine medikamentöse Unterstützung, dass man denen das anbietet. Die Erfahrung ist bei mir, ich schreibe was auf und viele nehmen es dann doch nicht. Und manchmal geht es dann trotzdem besser, einfach weil sie das Gefühl haben, ich hätte jetzt was für den Notfall. Bei Schlaftabletten ist es oft anders, dass die werden aktiv angefragt. Da kommen die Leute und sagen, ich schlafe so schlecht und ich brauche jetzt mal was, ich brauche jetzt mal eine Schlaftablette. Mhm. Und wenn man dann an alternativen Antidepressivum niedrig dosiert zum Beispiel anbietet, dann sind die Menschen relativ skeptisch. Da kann man aber häufig ganz gut aufklären, indem man dann eben sagt, dass das wirklich eine Überbrückung ist, bis es in die gute Therapie geht und bis es den Leuten wieder besser geht, dass man es dann auch wieder absetzen kann. Ja. Genau, und noch mal kurz, diese ganzen Umgebungsangebote finde ich total gut, dass du das nochmal ansprichst, Gabi. Wichtig ist halt, dass man weiß, dass es sowas gibt. Also da vielleicht auch nochmal so für uns als Ärzte, wir brauchen irgendwie ein gutes Netzwerk, also auch untereinander mit Therapeuten, mit Selbsthilfegruppen, mit Angeboten. Wir müssen wissen, dass es das gibt und ich sitze da oft genug selber und google erstmal, was gibt's denn hier alles und mache mir da irgendwie Listen und so. Da könnte man irgendwie noch optimieren.
Absolut. Auch finde ich mit den Krankenkassen. Wir sind ja leider alle so dezentralisiert mittlerweile. Das ist schade. Früher gab es in jedem Ort eine Krankenkassenfiliale, das gibt es nicht mehr. Aber dass man einfach weiß, was läuft in Ort X. Ne? Ist da die Kirche aktiv? Gibt es da Frauengruppen, die aktiv sind? Gibt es gemeinsame Frühstücke? Gibt es Trauergruppen? Gibt es Selbsthilfegruppen für Mütter, deren Kinder ADHS haben? Es gibt eigentlich fast in jeder Stadt jemand, der sich mit Spezialthemen beschäftigt. Und vielleicht gibt es da die Adressen oder die Flyer oder die Auskunft. Und das, glaube ich, wäre, wenn man so eine Liste hätte, zu sagen, also, sagen wir mal, die häufigsten Erkrankungen.
Ja, das und das, da können Sie
genau,
sich
und das gäbe es als Angebot.
Genau.
Gehen Sie mal hin, hier sind die Telefonnummern, Flyer mitgeben. Und klar muss man immer ein Stück aktiv werden, aber das muss man ja im Leben immer auch mit Erkrankung. Aber wenn man den Rückhalt vom Hausarzt hat und der sagt, Mensch, hier ist doch eine Telefonnummer, versuchen Sie es mal, auch bei der Stadt. Also das Wichtigste ist eigentlich, dass wir nicht alleine bleiben.
Gutes Schlusswort, würde ich sagen.
Ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Wir kommen einmal kurz in die Take-Home-Message und da könnte ich nochmal kurz zusammenfassen. Also wir als Hausärzte sind natürlich immer der erste Ansprechpartner, wenn es einen Verdacht auf eine psychische Erkrankung gibt. Wir helfen dem Patienten, ein bisschen den Weg zur Diagnose zu bahnen, vielleicht auch herauszufinden, dass es nichts Psychisches ist, dass einem vielleicht auch ein kurzes Coaching helfen könnte, wenn es ein ganz konkretes Problem ist. Und wir sind im besten Fall so gut informiert, dass wir auch schon mal die ersten Hilfsmaßnahmen in die Wege leiten können.
Ja. Da sollten wir auch an die Krankenkasse denken, weil die haben auch teilweise Hilfsangebote.
Genau, da darf man immer drauf auch verweisen und auch als Patient aktiv mal an die Krankenkasse denken und da vielleicht auch schon mal online gucken, was die so alles im Angebot haben. Auch die DIGAs, also die digitalen Gesundheitsanwendungen als Apps sollte man im Hinterkopf haben, die Online-Therapiemöglichkeiten. Und der Weg zu einer Psychotherapie ist leider nicht leicht, auch wenn wir uns alle wünschen würden, dass das besser klappen würde. Nicht den Mut verlieren und dranbleiben, das ist das Allerwichtigste. Und dann sagen wir mal ganz, ganz, ganz lieben Dank, Gabi, für das Gespräch.
Ich danke euch.
Ich würde sagen, wir könnten das auch noch mal fortführen in Folge 2.
Genau. Man hat doch immer so viele Fragen, die aufs Neue kommen. Aber ich würde sagen, dann gehen wir jetzt einfach weiter in die nächste Kategorie. Und das ist, was hat uns die letzten 2 Wochen bewegt? Und da wir einen Gast oder eine Gästin haben, wenn man auf Neudeutsch reden möchte, dann, Gabi, was hat dich denn die letzten Wochen bewegt?
Ja, ich habe ein schönes Ereignis, man hat ja immer von bis, aber ich würde so ein ganz schönes nehmen. Ich hatte sehr viele Abiturientinnen im Moment in der Praxis, ganz tolle Mädels, die wirklich so im Prinzip mit kleinen Kleinigkeiten gekommen sind und ein bisschen Angst hatten vor der Neuerung und was passiert jetzt mit mir und was mache ich danach. Und wir eigentlich viele, sagen wir mal, verhaltenstherapeutische, aber auch so zwischenmenschliche Themen hatten. Wie gehe ich jetzt mit mir um? Ich werde jetzt erwachsen und so weiter. Und ich habe dann von einer Mutter, die hat mir dann die Abiturzeitung ihrer Tochter zugeschickt. Und da unten war in der Abiturzeitung eine Kategorie, ohne wen hätte ich es nicht geschafft. Und ich war tatsächlich aufgeführt, das fand ich so schwierig. Also die Mama hat gesagt, ich hätte fast eine Träne verdrückt, gucken Sie mal, Sie stehen da unten mit dabei. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich erzähle. Es war so süß, es hat mich so unfassbar stolz gemacht, es war so toll. Und das ist wirklich eine unglaublich schöne Arbeit, weil man so sehen kann, was steckt alles in jungen Menschen und wenn man ein bisschen behilflich sein kann, dass sie einen Footstep in die Welt kriegen und sich sicher und gut fühlen und ihre Kompetenzen auf die Straße kriegen, dann ist das ein unfassbar schönes Gefühl.
Ja, das ist immer schön, wenn man so Feedback bekommt. Ne? Da weiß man, wofür man es macht.
Genau.
Ja.
Und damit kommen wir ja zur nächsten Kategorie, die heute lautet, was sollte man beim Psychotherapeuten lieber nicht tun? Gabi.
Jetzt kommen wir zu meinem Negativerlebnis.
Genau.
Ja, es gibt manchmal Leute, die können ganz schlecht so ihre Führungsposition abgeben und sich in die, sagen wir mal, in die Patientenrolle irgendwie so ein kleines wenig einfügen und gehen dann so etwas in Konkurrenz mit mir. Und das kann schon mal wirklich unangenehm werden. Also ich glaube, dass es einfach wichtig ist, auch zu sagen, ich lasse mich ein bisschen ein, ich vertraue ein bisschen, ich lasse mich auf den Prozess ein, ich akzeptiere ein Stück weit, dass die Hilfe mir gut tun wird. Und das hilft manchmal sehr, aber es gibt schon den einen oder anderen, der dann das Gefühl hat, er müsste das Ruder übernehmen. Und das kann dann schon mal schwierig werden.
Der kann sich dann selbst therapieren.
Genau, einfach drauf einlassen und gucken, wohin es hingeht.
Wohin die gemeinsame Reise geht.
Ich würde gerade sagen, Ärzte sind wahrscheinlich mit darunter, die es gewohnt sind, dass sie immer selber das Gespräch führen, aber dann mal sich auch fallen lassen dürfen.
Es gibt bestimmte Berufsgruppen, die dazu neigen.
Okay.
Ich glaube, wir sind damit gemeint, Anna.
Wir passen auf. Ja, genau. Wie schön, das war eine ganz tolle Folge. Ganz lieben Dank nochmal. Und
vielen Dank.
Schließen wir die heutige Folge. Bei Feedback schreibt uns einfach mal an, das macht dann der Hausarzt @gmail.com und folgt uns auch gerne auf Instagram seit neuestem.
Genau. Und damit sagen wir?
Um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Genau. Tschüss.
Tschüss.
Wir alle zusammen. Tschüss.